Ja, es dauert schon, bis man das hier alles so ausgepackt und hingepackt hat. Aber war einiges, was man so haben muss. So, ein paar kommentierende Worte, dass die Menschen am Stream nicht denken, die Technik ist zusammengebrochen. Ja, seid herzlich gegrüßt an diesem Karfreitagmorgen. Ja, Karfreitag. Für mich ist es der Tag im Kirchenjahr, der irgendwie am herausforderndsten ist. Irgendwie dieses im Angesicht dieses Todes, dieses lebendigen Jesus, meines Jesus, mit dem ich doch täglich lebendig lebe, leben möchte, und dann in diesen Tod zu gucken. Immer wieder ein schwieriges Ding, eine schwierige Sache. Zum einen ist es so wichtig, zum anderen ist es auch so schrecklich, dieser Tod Jesu Christi. Unverzichtbar, aber gleichzeitig doch zum Leben berufen. So eine Spannung, wie gehe ich da eigentlich mit um? Was ist eigentlich die richtige Antwort auf Karfreitag? Immer in den Tod zu gucken oder gerade ihn wie beiseite zu packen, weil Jesus doch lebt und ich auch leben soll und du auch leben sollst. Wie gehe ich damit um? Ich war vor einiger Zeit mit meiner Tochter Hannah unterwegs und sie hatte darum gebeten, eine Höhlentour zu machen, eine Höhle anzugucken. Und nun gibt es ja hier in der Gegend, in der Fränkischen Schweiz, schon einiges an Höhlen, wie ich gelernt habe, und so haben wir uns aufgemacht. Und es gibt zwei besondere Erfahrungen oder Erinnerungen, die ich da mitgenommen habe. Es war eine tolle Sache. Die erste war die, da waren wir in Streitberg, wir mussten das so ein bisschen suchen, wo es hin sollte. Wir wollten zur Binghöhle und dann wir hatten aus irgendeinem Grund in Streitberg schon mal geparkt. Und weiß gar nicht mehr warum, aber dann sind wir an der Kapelle vorbeigekommen und ich weiß nicht, wer die Kapelle vielleicht kennt. Manchmal gucke ich da dann auch rein, einfach Interesse halber. So, was ist denn bei den Kollegen so los, so ungefähr? Guck in diese Kapelle rein, die dort steht. Und dann ist dort so eine Kanzel, so eine erhobene Kanzel, so in 2, 3 Meter Höhe. Und direkt gegenüber der Kanzel ist ein Kruzifix. Ein großes, ein riesiges Kruzifix. Und da musste ich so denken, das ist ja eigentlich gut, dachte ich so, einfach wenn du predigst im Angesicht so des Jesus am Kreuz, ob das nicht eine gute Ausrichtung ist, musste ich so denken. Und plötzlich spricht Gott zu mir, ja, aber ich bin nicht tot, ich lebe. Und ich wusste irgendwie sofort, dass es, ja, es ist so wichtig, diesen Tod Jesu anzugucken. Und es ist diese Befreiung, auch im Abendmahl gesagt, jedes Mal, wenn ihr das tut, verkündigt ihr meinen Tod, das ist ganz wichtig. Und gleichzeitig sich von diesem Tod nicht packen zu lassen. Eine zweite Erfahrung auf dieser Höhlentour war, es gab die Empfehlung, wenn man in diese Höhlen reingeht, dass man immer eine Ersatztaschenlampe dabei hat. Und als ich dann drin war, habe ich das auch verstanden, warum. Nicht, weil meine Taschenlampe ausgegangen wäre oder unsere, sondern ich habe dann, als wir da mittendrin waren in so einer Höhle, mal meine Taschenlampe ausgemacht und habe wirklich totale Finsternis erlebt. Totale Finsternis. Und dann sind diese Höhlengänge ja nicht so rechts-links-Ecke, sondern die sind ja total verwoben. Wenn du da wirklich das Licht verlierst, dann ist echt die Frage, wo ist denn, wie kannst du dich da orientieren? Dann bist du verloren. Dann bist du verloren. Totale Finsternis. Auch ein Bild von Tod. Totale Finsternis. Und da ist Jesus reingegangen in diesen Tod, in diese totale Finsternis. Karfreitag, so ein paar Gedanken sich dem so zu nähern, vielleicht so ein paar andere Gedanken, was mich auch immer wieder erschüttert, ist dieses enorme Leid, was Jesus auf sich genommen hat. Ich weiß nicht, wer von euch kennt den Film Die Passion Christi? Wer kennt diesen Film? Ein echtes Hammerding in den 90er Jahren von Mel Gibson produziert, wo die Kreuzigung gezeigt wird und dann eben auch sehr, sehr drastisch, was das eigentlich bedeutet, Kreuzigung. Und ich habe in diesem Film damals im Kino drin gesessen und es war wirklich kaum auszuhalten. Ich selber hatte mal einen entzündeten Zehennagel. Ne? Das kann ziemlich wehtun. Und dann hatte ich so einen Arzt, der war irgendwie ein bisschen grobschlächtig und dachte, Betäubungsmittel braucht man auch nicht auf dieser Welt. Und hatte dann eine Schere genommen, eine spitze Schere, jagte das mir so unter den Nagel und schnitt das so auf. Alter, war das hat wehgetan. Aber welch ein Nichts gegen das, was Jesus an seinen Füßen am Kreuz erlebt hat. Welch ein Wahnsinn, da durch die Knöchel und da unten durch die Fußwurzel oder was, wie das genau heißt, Nägel durchgetrieben zu bekommen. Welche Schmerzen! Oder wenn man sich das mal überlegt, was ist Geißeln eigentlich? Das ist was anderes als Auspeitschen. Das ist so fürchterlich. Ich will jetzt gar nicht so viel näher drauf eingehen, aber wie fürchterlich ist das? Und als ich diesen Film damals, ich hatte so Ausschnitte gesehen und ich musste mich innerlich richtig vorbereiten, dass ich in diesen Film wirklich reingehen konnte und gebetet und so. Und dann hat Jesus zu mir gesprochen, angesichts dieser fürchterlichen körperlichen Leiden, hat Jesus zu mir gesprochen, das war nicht das Schlimmste. Und ich habe meinen Vater verloren. Ich habe meinen Vater verloren. Der Himmel war erfüllt von dieser Gegenwart Gottes und auch dieser Verbindung Gottes in sich, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Davon war der Himmel die ganze Zeit erfüllt. Und dann passiert dieses Kreuz, dieser Sohn stirbt. Und deswegen ist es auf der Erde damals dunkel geworden. Das heißt, als Jesus dann gestorben war, kam eine große Finsternis über die ganze Erde. Weil das Herrliche, das Wunderbare, dieses Gott, diese Herrlichkeit, diese Verbindung und Liebe zerbricht. Der Tod kommt. Manometer, was hat Gott da getan? Was hat er sich selber angetan? Und das passiert Karfreitag da am Kreuz damals, dieser Tod Jesu. Und wir haben diese Verse gehört und ich lese sie nochmal, man kann sie vielleicht auch als Kernverse des Evangeliums oder so grundlegende Verse bezeichnen, diese Verse aus Johannesevangelium. Ich lese sie nochmal ab Vers 16, Kapitel 3. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Gott will die Menschen nicht richten. Gott, besser gesagt, er will sie nicht verurteilen. Gott will nicht den Tod des Gottlosen, er hat keinen Gefallen am Tod des Gottlosen, steht auch in der Schrift geschrieben. Gott will Rettung. Gott will Rettung und er hat es sich so teuer es kosten lassen. So gewaltig teuer. So gewaltig teuer. Dass du und ich gerettet wird und jeder Mensch. Und jeder Mensch. Und es ist eine gewaltige Botschaft. Man kann nur niederknien vor diesem Gott. Man kann nur niederknien vor ihm. Denn wo kommt denn das ganze Problem her? Das ganze Problem kommt daher, dass Gott gesagt hat, du sollst frei sein. Du sollst frei sein, hat Gott gesagt. Hätte er das nicht gesagt, hätte er das nicht geschaffen, hätte er dieses ganze Problem nicht gehabt, hätte er diesen gewaltigen Preis nicht zahlen müssen. Er selber hat ja im Garten Eden diesen Baum hingepflanzt von der Erkenntnis von Gut und Böse. Das war er ja selber, damit der Mensch frei ist, damit der Mensch sich für ihn entscheiden kann. Wissend, dass der Mensch sich erstmal gegen ihn entscheiden wird und er dann auch trotzdem die Vergebung anbieten kann. Wie integer ist Gott? Wie integer, wie gut ist Gott, der sagt, ja, ich will nicht nur etwas von dir, sondern ich bezahle so teuer, dass dir das möglich ist, weil er uns in diese Würde gesetzt hat, in diese gewaltige Würde. Und es ist auch ein Zeichen, wie gerecht Gott ist. Und er ist nicht nur der Despot, er ist nicht der Despot, der da oben steht und das ist die Regel und das und dies und jo und so. Und wenn nicht, dann werde ich aber dreinschlagen. Sondern der in einer Gerechtigkeit über den Menschen und bei den Menschen steht, die sanft ist. Eine sanfte Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, die wartet, die langmütig ist, dass ein Mensch es schafft. Die geduldig ist zu ertragen, weil der Mensch Dinge nicht schafft. Die barmherzig ist, die Hand ausstreckt, dem der gegen ihn geht. Eine Gerechtigkeit, die für den anderen, die für dich und mich zahlt. Welch eine ehrbare, welch eine wunderbare, welch eine herrliche Gerechtigkeit. Unter uns Menschen, wir kennen auch Gerechtigkeit und wir leben in einem Land, wo es ziemlich viel Gerechtigkeit im weltweiten Vergleich gibt, so was das politische System, Rechtssystem angeht, ziemlich viel. Perfekt ist es natürlich nicht. Aber welch eine Gerechtigkeit verkörpert Gott, welch eine Gerechtigkeit lebt unser Herr. Wow. Und dieses Opfer auf Golgatha ist der Anker dieser Gerechtigkeit. Weil Gott sagt, nirgendwo, es ist egal, es ist nicht so wichtig, nirgendwo. Er sagt, aber ich kann es wegnehmen. Und nun gibt es einen ganz wichtigen Schlüssel, dass diese gewaltige Tat Gottes, diese gewaltige Gabe Gottes, der Rettung, der Vergebung, dieses neuen Lebens bei uns ankommt. Es gibt einen ganz wichtigen Schlüssel. Gott sagt zu uns, ich gebe dir diese herrliche Freiheit. Aber er sagt zu uns, gib du auch dann Freiheit. In anderen Worten, ich vergebe dir, aber vergib du auch. Vergib du auch. Ich lasse dich los, aber lasse du auch los. Und das ist ein sehr ernsthaftes Wort. Ich möchte euch eine Stelle mit hineinnehmen in der Bibel, in Matthäus 18. Da ist die Rede vom sogenannten Schalksknecht. Ich werde das jetzt nicht lesen, ich werde es in eigenen Worten, werde ich diese Geschichte nacherzählen. Da ist jemand, der große Schulden hat gegenüber einem König. Große Schulden. Etwas x Jahresgehälter, eine gewaltige Summe an Schulden gegenüber diesem König. Und er muss das eigentlich zurückzahlen. Aber er kann es nicht. Es sind derartig hohe Schulden aufgelaufen, er kann es nicht zurückzahlen. Und er bittet diesen König um Gnade, er bittet ihn, ob er diese Schulden ihm denn erlassen könnte. Und dieser König ist großzügig. Dieser König ist großzügig. Es ist ein Gleichnis, was Jesus erzählt im Blick auf Gott, den Vater. Dieser König ist großzügig, weil Gott großzügig und barmherzig ist. Und dieser König erlässt diese gewaltige Summe. Diese gewaltige Summe erlässt der König. Aber nun hat dieser, dem so viel erlassen wurde, auch einen Schuldner, der ihm ungefähr einen Tageslohn schuldet. Eine wirklich sehr überschaubare Summe. Und nun kommt es dazu, dass dieser, dem so viel erlassen wurde, diesem Glückspilz, dass er es nicht übers Herz bringt, diesem, der ihm so wenig schuldet, das auch zu erlassen und zu vergeben. Beziehungsweise nicht mal zu warten. Genauer gesagt, er ist nicht mehr bereit zu warten, denn er sagt, du musst es jetzt zurückzahlen. Das hätte schon ausgereicht, wenn er einfach gewartet hätte. Aber er sagt, nein, du musst es jetzt zurückzahlen. Und fordert es und der andere wird ins Gefängnis geschmissen, weil er es nicht kann. Und der König bekommt davon Wind. Leute drumherum kriegen das mit. Der König bekommt davon Wind, dass der, dem er so viel erlassen hat, diesem Glückspilz, dass er es nicht übers Herz gebracht hat, diesen kleinen Betrag mindestens zu dulden bzw. zu erlassen. Und der König ist außer sich voller Zorn. Und er sagt, bringt ihn mir her. Und er wird hergebracht. Und der König sagt, kann das wahr sein? Ich habe dir so viel erlassen und du bist nicht bereit, diese Kleinigkeit zu erlassen. Dann erlasse ich dir deine großen Schulden auch nicht. Dann bist du wieder schuldig und dann kommst du jetzt ins Gefängnis. Und dieser Glückspilz ist kein Glückspilz mehr und hat verloren. Und Jesus sagt das als Gleichnis auf das Vergeben von Gott dem Vater. Gott der Vater ist bereit, so Großes zu vergeben, alles. Aber vergib du auch. Und Jesus sagt dann, dass es so notwendig ist und absolut geboten ist, unverzichtbar, dass diese Vergebung von uns auch folgt. Er sagt, so wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt, ein jeder seinem Bruder. So wird mein Vater auch tun. Und das ist so wichtig, bei dieser Gnade zu sehen. Ja, Gott ist bereit, gewaltig zu vergeben, unvorstellbar. Wenn man sich das mal vorstellt, was ein Mord wirklich bedeutet. Vergewaltigung und, was das wirklich für Dinge sind. Aber auch unsere Herzensgrausamkeiten, was hier manchmal drin passiert. Dieses ganze Hassen, dieses ganze Fluchen, es ist wirklich so viel. Und Gott sagt, ja, ich vergebe dir. Ich vergebe dir. Und wir können ein Menschenleben damit zubringen, das eigentlich tiefer zu verstehen, was eigentlich da passt, dass das eigentlich bedeutet, dass Gott mir so tief und alles vergibt. Aber wir sollen auch vergeben. Und das ist keine nette Bitte, das ist ein absolut ernstes Kerngebot Gottes. Wir sollen auch vergeben. Und ich will jetzt im zweiten Teil der Predigt ein Stück darauf eingehen, auf dieses Vergeben, das wirklich in den Griff zu kriegen, umzusetzen. Denn ich kenne es aus meinem eigenen Leben, dass das Vergeben manchmal ganz schön schwierig sein kann. Hartnäckig. Und dann sitzt du wieder beim Abendmahl und hast eigentlich so einen Ärger in deinem Herzen und denkst, kann ich das Abendmahl nehmen? Kann ich es nicht nehmen? Aber dann gibt es vielleicht Geschichten, vielleicht mit deinen Eltern oder aus deinem Arbeitsverhältnis, die so in dir bohren, die es dir so schwer machen. Vielleicht auch mit Gemeinde, wo du in Gemeinde Dinge erlebt hast, die so schwierig, so verletzend waren und du kriegst es nicht los. Es klebt an dir, du wirst es einfach nicht los. Dem sollen die folgenden Gedanken dienen, ein Stück weiter Land zu gewinnen und Vergebung zu erobern. Weil der Teufel weiß natürlich ganz genau, dich da zu pieken und jedes da, wo du da eine Niederlage erleidest, hat er dich ein Stück mehr und es ist ein Stück mehr Mauer zwischen dir und Gott. Ein bevorzugtes Angriffsfeld des Feindes. Deswegen ist auch einer seiner Namen, Verkläger der Brüder, immer zu verklagen, auf die Schuld hinzuweisen, dass Vergebung eben nicht aufstrahlt und Vergebung eben nicht wirkt. Das nicht passiert, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Dass genau dieser Mechanismus nicht passiert, sondern wer nicht vergibt, der hasst viel. Das ist seine Strategie, in der er dich und mich leider versucht zu fangen. Das griechische Wort für Vergebung, für Vergeben heißt aphiemi. Aphiemi. Musst du dir nicht merken, aber das Interessante bei diesem Wort ist, dass an vielen Stellen verwendet wird, also auch vor allen Dingen in den Evangelien durchgehend, es heißt nicht austilgen. Es heißt nicht austilgen. Es heißt auch nicht streichen. Es heißt auch nicht auslöschen. Aphiemi hat so, wenn du es ganz wörtlich übersetzt, so heißt es so viel wie weg seiend. Da steckt das Wort emi aus dem Griechischen drin, sein oder seiend und eine Art von weg. Wegseiend. Und das heißt dann so viel wie wegnehmen. Wegnehmen. Das heißt, Vergebung heißt nicht sofort Auslöschung der Schuld, sondern es heißt Wegnehmung der Schuld. Das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum im Alten Testament dieser enorme Opferdienst stattfindet. Vielleicht hast du dich schon mal gefragt, was soll denn das mit den Tieren die ganze Zeit? Rauf und runter geopfert und zum Teil sind das ja enorme Massen von Tieren, die da geopfert werden. Aber es ist immer, in Vergebung Gottes, ist immer ein Opfer mit dabei. Oder dieser Ziegenbock, der an Yom Kippur in die Wüste gesendet wird. Der Priester im Alten Testament legt seine Hand auf den Kopf des Tieres. Die Sünde wird übertragen, sie wird übertragen. Und dann läuft er damit weg als Sinnbild. Dass Gott die Sünde wegführt. Vergebung heißt, die Sünde wird weggenommen. Wird zurückgelassen. Zum Beispiel wird dieses Wort auch gebraucht in der Geschichte vom barmherzigen Samariter, als es heißt, die Räuber haben diesen Mann dort überfallen, ne, und dass sie ihn liegen lassen, wird auch dieses Wort verwendet, liegen lassen. Ja? Es wird hinter sich zurückgelassen. Gottes Vergebung bedeutet, dass die Sünde, dass die Schuld von dir weggenommen wird, nämlich auf einen anderen gelegt wird. Nämlich auf Jesus, der dann das Opferlamm geworden ist, der das vollkommene und der das letzte und ewige Opfer ist, dass es die anderen Opfer des Alten Testamentes nicht mehr braucht, weil das vollkommene Opfer gekommen ist. Es wird von dir, wird es woanders hingelegt. So, nun kommen wir ins Spiel. Nun kommen wir ins Spiel. Wie sieht unsere Vergebung aus? Unsere Vergebung, damit hat ja jeder mehr oder weniger schon zu tun gehabt, da gibt es dieses, na gut, ich bin mal nicht mehr böse. Naja, ich sehe ja auch was Gutes, ich lasse den Ärger los. Und ich will da jetzt noch ein bisschen tiefer eingehen, was sollen wir eigentlich in unserem Herzen da tun? Vergebung ist vor allen Dingen eine Entscheidung. Ja? Als wenn du einen Brief unterschreibst. Vergebung hat viel mehr mit Unterordnung gegenüber Gott zu tun, statt mit Güte. Ein gütiges Herz hilft natürlich, aber es hat viel mehr mit einem Willensentscheid zu tun, dass ich wie eine Unterschrift gebe, Herr, ich ordne mich deiner Gerechtigkeit unter. Ich habe volle Vergebung und ich gewähre volle Vergebung. Nicht, weil es sich gut anfühlt. Es fühlt sich oft überhaupt nicht gut an, sondern weil es richtig ist und weil du es willst, mein Gott. Ich bin gehorsam. Ich bin nicht nett, ich bin gehorsam. Du sagst volle Vergebung, ich tue volle Vergebung. Du hast meinetwegen auf deiner Arbeitsstelle etwas Verletzendes, Schwieriges erlebt. Vielleicht bist du übergangen worden, vielleicht bist du erniedrigt worden, irgendwie benachteiligt worden, irgendetwas, was dir wehgetan hat, irgendwas, was ungerecht war und so. Und das liegt jetzt vielleicht schon ein, zwei Jahre zurück. Aber es macht dich immer noch ärgerlich. Es ist immer noch da. Vielleicht machst du auch den Fehler, dass du dich immer mal wieder bei irgendwem auskotzt. Ja? Wo du praktisch dieses ganze Ungerecht, was passiert ist, es geht dann nicht um ein dem Herrn das Herz ausschütten in einem seelsorgerlich behüteten Kontext, das auszuschütten, zu vergeben, zu segnen. Ne? Da ist das durchaus sinnvoll. Nein, irgendwo, dass man einfach so sich auskotzt. Ja? Und dann dieses Negative über die anderen sagt, diese Ungerechtigkeit ausspricht, diese Anklage ausspricht. Immer mal wieder, mal einmal im halben Jahr und so weiter. Und damit dieses Problem auch weiter bestätigt, weiter kultiviert, eben nicht vergibt. Und die Sache wäre wirklich, sich innerlich zum Beispiel diese Kollegin, diesen Kollegen vorzustellen, sagen, ich lasse los. Ich lasse die Person aus meiner Anklage frei. Ich lasse aus meinem Vorwurf los. Ich lasse los. Vielleicht ist es eine ganze Geschichte, die du vielleicht mit einem Vorgesetzten gehabt hast, wo du wirklich innerlich dich entscheidest, ich trete ein Stück zurück und ich lasse diese Geschichte los. Ich lasse diese Geschichte los. Ne, vergeben heißt eigentlich loslassen, weg sein. Das ist sich hinter sich zu lassen. Und das wirklich aktiv zu tun. Und wenn du das nicht so schnell hinkriegst, möchte ich dir ans Herz legen, aufgrund der Ernsthaftigkeit, du hast dieses Wort Jesu gehört. Wenn ihr das nicht tut, wird euch euer Vater im Himmel auch nicht vergeben. Es ist einfach ein ernstes Wort. Ja? Mit deinen Finanzen gehst du bestimmt ernsthaft um. Machst dir Gedanken, was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll. Oder dein Auto ist irgendwas kaputt. Mensch, müssen wir mal gucken, gehst damit ernsthaft um, das ist wichtig. Und das Vergebungsding, ob du vergeben hast oder nicht, ist mindestens genauso wichtig. Es hat ganz viel mit deinem geistlichen Leben, welche Lebensqualität du hast, zu tun. Und vor allen Dingen, wenn es ganz hart läuft, es gibt ein Maß von Bitterkeit, da fangen Menschen an, mit ihrer Errettung zu spielen. Weil sie ihre Rettung verspielen. Wenn ihr nicht vergebt, werde ich euch auch nicht vergeben, sagt Jesus. Es ist eine ernste Sache zu investieren. Vielleicht, wie kann das helfen, wenn das Herz einfach so zu ist? Wenn das Herz einfach so zu ist. Nimm als erstens diesen Gedanken mit, es nicht aus Liebe zu tun im ersten Sinne, sondern es aus Gehorsam zu tun. Gott, ich bin dir gehorsam, ich lasse es los. Ich tue es einfach, ich will es, weil du sagst, dass ich es soll. Eine andere Geste, die dir helfen kann, ist, vielleicht schreibst du es wirklich einmal auf, mit Gott zusammen. Du nimmst dir eine Zeit mit Gott, du schreibst es einmal auf und dann knüllst du es zusammen oder sowas und schmeißt es in die Wiesen. Diese Art ist keine Umweltverschmutzung. Es geht nicht, dein Papierkorb sollst du in die Wiesen kippen, sondern eine zusammengeknallte Seite oder vielleicht sind es auch zwei. Oder du verbrennst diese Seite, dass du eine Geste vollziehst, eine Geste, die sagt, ich lasse los. Wir können uns durch Gesten können wir uns helfen. Eine andere Sache ist, die dir helfen kann, ist, fang an, für die Personen, die es betrifft, zu beten, Fürbitte zu tun. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast. Hat das jemand schon mal erlebt, für eine Person, die dir Schwierigkeiten bereitet, zu beten und zu merken, dass in deinem Herzen erst eine gewisse Ruhe und dann Liebe kommt? Hat das schon mal jemand erlebt? Gibt es jemanden, der das kennt? Na, schau dich mal um. Ne, das kann manchmal wirklich eine harte Nuss hier drin sein, aber das ist eine wichtige Sache. Für jemand anders zu beten, ist eine Sprache der Liebe. Ja, diese Liebe zu tun und dass in deinem Herzen sich was verändert und dem hier Liebe kommt, wirst du handlungsfähiger. Ne? Erstmal diese Verhärtung weicht, dann diese auch Flanke, die du zum Feind hast, wird kleiner und verschwindet. Ja? Und du kannst eher loslassen. Du kannst eher loslassen. Und es gibt eben Dinge, die sind eben wirklich hart. Es geht nicht darum, es war ja nicht so schlimm. Nein, es geht um wirklich schlimme Sachen. Ja? Wo vielleicht deine Mutter dir immer wieder etwas gesagt hat, was immer sich tiefer in dein Herz gegraben hat und verletzt hat. Wie schlecht du wärst, wie ungenügend du seist. Oder dein Vater und was ich was. Und es ist tief drin, es hat was kaputt gemacht. Es hat deinem Leben gewisse Kräfte und Segen genommen. Ja, es geht um wirklich schlimme Sachen. Aber Gott sagt, ich habe vereinigende Ewigkeit für dich und ich bin fähig, alles aufzuwiegen. Es gibt diese Geschichte von diesem armen Lazarus, der in seinen Geschwüren, seinen Wunden auf Erden als, sag ich mal, schwerbehinderter, extrem armer Mensch lebt. Erbärmlich. Aber wo dies ist, dass er dann im Himmel getröstet wird. Gott kann wieder aufwiegen. Und zweitens, Gott hat dieses große Vergebungswerk für dich getan, deshalb gesagt er, vergib du auch. Und das nächste ist, wenn Vergebung geschehen ist, ist dein Herz auch anders offen, dass es geheilt werden kann. Ja, diese Vergebungsschwierigkeiten, wie gesagt, die treten nicht einfach zum Spaß auf oder so, sondern da ist auch wirklich was kaputt, da gibt es auch wirklich ein Problem. Aber ich sage es dir als Verheißung, da wo Vergebung geschieht, kann Heilung wirklich reindringen, dass wirklich etwas anderes passiert, weil Gott kann aufwiegen, Gott kann neu machen, Gott kann verändern. Und ich sage es auch als Zeugnis, ich durfte es selber so erleben und bin dankbar, wo ich das weitererlebe, dass Gott, dass der Herr das tun kann. Und das berührt einen Punkt, der uns auch helfen kann, uns für diese Vergebung zu entscheiden und sie wirklich zu tun. Wir entscheiden uns für eine Last. Wer den anderen loslässt, denkt, das ist ja nicht gerecht, das kann auch wohl nicht sein und so weiter. Ich entscheide mich, mit der Last, mit dem Ärger, mit dem Schaden der Verletzung allein zu bleiben. Das hört sich jetzt erstmal nicht so begeisternd an, ist aber genau das Problem, warum man an vielen Stellen nicht vergeben will. Das kann doch wohl nicht sein, dass der jetzt hier so davonkommt. Das kann doch wohl nicht sein, das ist doch nicht gerecht. Es ist gnadengerecht. Es ist gnadengerecht. Dass deine Sünde alles gestrichen wird, ist in dem Sinne auch nicht gerecht. Es ist Gnade. Und du bist aufgefordert, auch Gnade zu üben. Ich entscheide mich also, ich bleibe mit diesem Schaden, mit der Verletzung allein. Aber Halleluja, es gibt diesen Heiland. Und dann bin ich doch nicht allein mit dem Schaden. Halleluja. Den Menschen lasse ich los, der mir das in der Regel sowieso nicht wieder heile machen kann. Vielleicht ist der Mensch, der dir diesen Schaden erzeugt hat, auch schon längst tot. Ja? Auch Tote werden zum Teil weiter festgehalten. Oh, was hat mein Vater da getan? Oh, ja. Aber die Toten geben dir erst recht nichts. Und die meisten Menschen können kein Herz wieder heile machen. Es ist auch eine Lüge, dass es so viel Sinn machen würde. Aber der Heiland, Gott, der Heiland heißt, der kann wieder heile machen. Also sei bereit, den Schaden zu akzeptieren, den anderen loszulassen, den loszulassen, der dir sowieso nicht helfen kann. Aber ich habe doch recht. Es muss doch gerecht zugehen. Vielleicht auch in der Gemeinde. Was hat diese Person da getan? Das muss doch jetzt mal. Und jetzt muss man doch der das mal sagen. Jetzt muss die Person das doch einsehen. Jetzt muss die Person sich doch beugen. Die muss doch vielleicht auch bestraft werden. Öffentlich richtig entsprechend schlecht dargestellt werden. Das muss doch jetzt passieren. Und vielleicht hast du recht. Da ist ein schlimmes Versäumnis in Gemeinde passiert. Da ist ein schlimmer Fehler passiert. Vielleicht was kaputt gegangen. Vielleicht hast du recht. Aber die Frage ist, bist du berechtigt, diese Gerechtigkeit, diese Ordnung wiederherzustellen? Das ist die Krux. Bist du berechtigt, dieses Unrecht in Recht zu verwandeln? By the way, oder auch, bist du überhaupt fähig? Oder wird die Sünde mit der anderen Sünde beantwortet? Bist du berechtigt, die Ungerechtigkeit in Ordnung zu bringen? Das ist ein ganz großes Thema, auch für Gemeinde Jesu Christi, weil es ja auch so diese Ping-Pong-Sünde gibt. Ne? Sünde erzeugt Sünde und nächste Sünde und dann wundert man sich, dass alles kaputt ist. Deswegen gibt es in der Bibel dazu ein sehr, sehr leitendes Wort. Das steht in Galater 6, dass man immer wieder, sag ich mal, hier anwenden kann, weil es praktisch die Warnung ist, dass über der einen Sünde nicht die anderen in Sünde fallen. Ich lese mal aus Galater 6, die Verse 1 und 2. Liebe Brüder und Schwestern, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, also nicht mit zornigem Geist, mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid. Geistlich zu sein, nimmt man natürlich schnell für sich in Anspruch, aber es hat vor allen Dingen jetzt auch, wenn du den Kontext liest, etwas damit zu tun, nicht nur zu meinen, man ist geistlich und man hat viel Erkenntnis, sondern es heißt, dass die Früchte des Geistes da sind. Wenn du hier Galater 5 und so weiter liest, dann bist du ganz schnell hier geht es vor allen Dingen um die Früchte des Geistes und dass der erneuerte Mensch zum Zuge kommt. Das ist hier mit geistlich gemeint. Die Früchte des Geistes sind Treue, Freude, Glaube, Liebe und andere. Also, helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid, und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Ja, also, dass du dann selber entsprechend ins Straucheln kommst. Und schließlich, da ist eine schlimme Ungerechtigkeit. Sie sei geschehen auf einer Arbeitsstelle, in Gemeinde, in Familie, wie auch immer. Indem du es loslässt, heißt es, du lässt los, die Schuld des anderen wird von ihm, von deiner Warte her getrennt. Du klagst nicht mehr an, du machst das nicht mehr. Aber deswegen bleibt Jesus immer noch Jesus. Denn es heißt in im 5. Johanneskapitel, Johannesevangelium Kapitel 5, der Vater hat dem Sohn das Gericht übertragen. Jesus ist der Retter, aber er ist auch der Richter. Und er ist auch der letzte Richter. Jesus wird sich schon kümmern. Ich glaube, dass Jesus seinen Job richtig gut macht. Er ist Herr, er ist König, Regent dieser Welt. Und ich glaube, dass er das richtig gut macht. Sogar einer, der keine Fehler macht, der richtig Durchblick hat. Und wenn du jetzt mal überlegst, wen möchtest du als Richter haben? Möchtest du einen anderen Menschen als Richter haben? Du hast irgendwo Dinge falsch gemacht, auf jeden Fall, weil du genau wie ich ein Mensch bist. Was kommt dabei raus, wenn ein anderer Mensch dein Richter ist? Hat der dich richtig verstanden, der andere Mensch? Kann der in dein Herz gucken? Kann der andere Mensch deine Motive wirklich sehen? Kann der die Situation in all ihren Vernetzungen, wie das ist, wirklich erfassen? Hat der andere Mensch wirklich die Zeit? Okay, ich bin jetzt geduldig, ich gebe dir eine Chance zur Umkehr und dies und das. Und in 2 Jahren reden wir nochmal drüber, gucken, ob dann vielleicht Buße geschehen ist. Das kriegt ja gar kein Mensch hin. Wie gut, dass Jesus der Richter ist. Lasst uns Vertrauen haben, dass er ein guter Richter ist. Aber das Wunderbare ist, er ist vor allem ein rettender Richter. Der sagt nicht einfach nur, Gesetz verfehlt, Bums, Strafe. Sondern der sagt, ich kann warten. Ich will gucken, wie ich zur Buße führe, weil Jesus nicht verurteilen will, sondern er will retten. So stand es hier auch in Johannes 3, Vers 17. Der Sohn Gottes ist gekommen, nicht zu richten, sondern zu retten. Welch ein guter Richter. Geben wir ihm das, dass er dieser Richter ist. Lass uns darum kämpfen, wenn wir irgendwo merken, dass wir nicht in der Vergebung sind, uns wirklich dafür zu arbeiten. Du arbeitest für alle möglichen Dinge in deinem Leben, strengst dich an, okay, streng dich auch an, mühe dich auch, wirklich in Vergebung zu sein. Eins der kostbarsten Güter in unserem Leben. Lasst uns den Herrn ehren. In Jesaja 29 sagt Gott einmal über sein Volk, sie ehren mich mit Lippen, aber nicht mit ihrem Herzen und tun Menschengebote. Also die tun Menschengebote, heißt es da, das ist ja immerhin gut. Also nicht Leuten, denen alles egal ist, sondern wirklich zu gucken, Gott, Herr, was ist dir denn wichtig? Was ist dir denn wichtig? Und Gott sagt, dein Herz. Hast du deinem Herzen wirklich vergeben? Lass uns das jetzt einen heiligen Ernst nehmen. Und mit diesem Gedanken möchte ich schließen, mit dieser Frage, was ist die beste Antwort auf Karfreitag? Ich glaube nicht, die ganze Zeit den Gekreuzigsten anzugucken und sich in diesen Tod zu vergraben. Es ist auch wichtig. Ich glaube nicht, dass es das Beste ist, die ganze Zeit in Schuldgefühlen zu laufen. Oh, wie schlecht bin ich, was hat Gott für mich getan? Gott ist so gnädig. Ich glaube, das Beste ist, zu sagen, okay, Jesus, du hast das nicht umsonst getan. Ich mache was draus. Ich nehme das an und ich vergebe auch. Ich nehme deine Vergebung an. Halleluja, sie macht mich frei. Ich preise dich dafür. Aber ich tue es auch. Und indem ich es auch tue, hat Jesus es nicht umsonst getan. Lasst uns Jesus, lasst uns sein Werk und diesen Sieg auf diese Weise ehren, dass wir sagen, ja, Jesus, ich nehme es an, ich vergebe auch und dadurch will ich Licht sein. Amen. Wir haben einen Moment der Stille, wir hören ein bisschen instrumentale Musik im Hintergrund. Ja.